Schönen Nachmittag bei einer Sendung der Philosophischen Brocken. Begrüßt Sie Herbert Rachowetz. Heute mit Donata Romizzi. Sie arbeitet am Institut für Philosophie. Ihre besondere Sorge gilt der Philosophie und Praxis, der philosophischen Praxis. Wir haben über dieses Thema in der Audiothek auch schon eine Sendung von ihr. Heute geht es um Theorie, nicht in diesem Sinn um die Umsetzung der Theorie, und zwar um Theorie im Anschluss an einen ein wenig im Hintergrund stehenden Vertreter, ein Mitglied des Wiener Kreises, Edgar Zilsel, der für mich selber, würde ich es mal sagen, eher als Geheimtipp lange Zeit gegolten hat. Und Frau Romizzi hat sich mit diesem Geheimtipp länger und ausführlich beschäftigt, und sie wird uns heute ein bisschen etwas erzählen darüber, was man da so entdecken und erfahren kann. Ist das mit dem Geheimtipp halbwegs korrekt?
Ja, es ist absolut korrekt. Es gibt vor allem über die Arbeit, die Zilsel produziert hat in den Wiener Jahren vor seiner Emigration, gibt es wirklich ziemlich wenig Literatur und fast nichts auf Englisch. Es gibt nur 4, 5 Autoren, die sich überhaupt mit dieser Arbeit Zilsels beschäftigt haben. Während die Arbeiten von Zilsel in der amerikanischen Zeit, die für ihn eine ganz, ganz schwere Zeit gewesen ist, trotzdem eine gewisse Beachtung und auch einen gewissen Erfolg, könnte man sagen, gefunden haben, vor allem unter Wissenschaftssoziologen.
Es ist ja interessant, wenn man so oberflächlich zur Vorbereitung die Wikipedia ansieht und dann im deutschen und im englischen Bereich fragt und sucht, dann stellt sich heraus, dass der deutsche Bereich eine abgekürzte kurze Übersetzung vom englischen Beitrag zu Zilsel ist, und der englische Beitrag ist schon ziemlich ausführlicher. Zum Beispiel steht im englischen Beitrag, dass er das Franz-Josef-Gymnasium besucht hat, von dem ich jetzt nicht weiß, wo es ist, aber im Deutschen ist davon nicht die Rede.
Das ist, glaube ich, das Gymnasium Stubenbastei. Und ja, im englischsprachigen Raum ist Zilsel relativ berühmt geworden, dank der sogenannten Zilsel-These, die er nie unter diesem Namen formuliert hat, aber das ist ein Label, mit dem man einige von seinen Forschungsergebnissen bezeichnet, die er in ein paar Papers in der amerikanischen Zeit. In diesem Paper hat er über die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft geschrieben und einige Ergebnisse dieser hauptsächlich soziologischen Forschung sind mit diesem Namen Zilsel-These bekannt und sind wirklich bekannt. Aber eben unter Wissenschaftssoziologen vor allem. Die Arbeit, die er in Wien vor allem am Anfang seiner Wiener Zeit produziert hat, ist sehr vielfältig, aber da findet man auch sozusagen das philosophische Fundament für die spätere Arbeit. Und dieses Fundament ist überhaupt nicht so bekannt und berühmt.
Wie muss man sich die Situation in Wien vorstellen? Er ist naturwissenschaftlich interessiert, mathematisch sehr begabt, hat bei Heinrich Gomperz, glaube ich, dissertiert, nicht?
Ja.
Wie war die Situation damals in Wien im Vorabend des Wiener Kreises und aller der Entwicklungen des Fernsehsegels, die wir ja kennen?
Ja, also Zilsel ist 1891 geboren und er hat seine Jugend in Wien von Karl Lueger verbracht. Das war sicherlich auch nicht ganz einfach.
Als Jude?
Genau, die Familie war jüdischer Abstammung, obwohl sie nicht religiös waren, also zumindest Edgar Zilsel nicht. Aber trotzdem ist er groß gewachsen in einer Umgebung, die schon sehr geprägt war von diesem Antisemitismus. Mit den Juden wurde typischerweise eine gewisse Neigung zum Rationalismus und zur Wertschätzung der Naturwissenschaft verbunden, auch in der Propaganda. Und in dem Sinne hat Zilse dem Klischee gut entsprochen. Er hat an der Universität Wien Philosophie, Mathematik und Physik studiert und er hat promoviert mit einer Dissertation über das Gesetz der großen Zahlen, also Wahrscheinlichkeitstheorie. Und das ist auch das Thema, das im Zentrum seines ersten Buchs steht. Das Buch trägt den Titel Das Anwendungsproblem. Ist ein bisschen geheimnisvoll.
Ja, richtig. Ja. Weckt allerdings auch Interesse. Ja.
Genau. Der vollständige Titel ist Das Anwendungsproblem, ein philosophischer Versuch über das Gesetz der großen Zahlen und die Induktion. Und ja, in diesem Buch beschäftigt sich Zilse mit der Wahrscheinlichkeitstheorie, die damals ein sehr wichtiges Thema war, sehr im Trend, könnte man sagen, sowohl unter Psychologen als auch unter Mathematikern. Interessant ist, dass Zilse 1915 auch als Versicherungsmathematiker gearbeitet hat, ein Jahr lang ungefähr, also auch mit Statistiken beschäftigt, auch in der Praxis, apropos Praxis. Und er behandelt in seinem ersten Buch einerseits dieses Problem, das ja einerseits ein technisch-mathematisches Problem ist, andererseits ist das Buch voll auch mit anderen Themen, philosophischen Themen, Rationalismus, Irrationalismus.
Also er hat keine wohl umrissene Forschungsfrage, wie man das heute nennen würde, sondern es ist mehr die freie, ein bisschen inspirative und also ausholende Geste.
Genau, genau. Es ist sehr typisch für Zilse, dass er in alle möglichen Richtungen schreibt und weiterforscht und er ist und war schon damals derart gebildet, dass man manchmal das Gefühl hat, vielleicht ist manchmal Bildung vom Nachteil, weil man in so viele Richtungen weiterdenken kann und sich an keiner genauen Frage halten.
Täusche ich mich? Oder ist es so, dass du nicht auch über Wahrscheinlichkeitstheorie gearbeitet hast?
Ja, ja.
Ja, wie schaut denn das aus, wenn man aus der heutigen Sicht der Wahrscheinlichkeitstheorie auf sowas sieht, auf so eine Dissertation aus alter Zeit?
Es ist unglaublich interessant, weil auch heutzutage ist es so, man klassifiziert die Deutungen der Wahrscheinlichkeit, ja, die philosophische Deutung in der Wahrscheinlichkeit normalerweise so, dass es eine epistemische Deutung gibt der Wahrscheinlichkeit. Diese kann logische, subjektive oder so sein und eine empirische. Im ersten Fall deutet man die Wahrscheinlichkeit eher als ein Produkt sozusagen des Denkens, als ein theoretisches Konstrukt, könnte man sagen. Im zweiten Fall eben die Deutung ist so, dass man die Wahrscheinlichkeit als etwas interpretiert, was aus der Empirie ans Licht kommt, zum Beispiel im Frequentismus. Und die Arbeit Zilses ist sehr interessant, glaube ich, auch aus der heutigen Perspektive, weil er weder das eine will noch das andere. Und deswegen versucht er, eine eigene, originelle Interpretation der Wahrscheinlichkeit herauszuarbeiten. Der Versuch ist ein bisschen verzweifelt in dem Sinne, dass es Fehler gibt, auch im Buch, wie Zilse selbst dann einige Jahre später dann anerkennen wird. Aber es ist sehr interessant, weil in seinem Kampf um diese andere Interpretation zu gewinnen, kommen einige Probleme ans Licht, sowohl der logischen Interpretation als auch des Frequentismus. Und einige Sachen hat er schon damals gesehen, die heutzutage, von denen man heutzutage sagt, ja, das ist ein Problem im Frequentismus und so.
Also, Frequentismus ist jetzt ein Fachausdruck, den man erklären sollte. Ich kenne ihn auch nicht. Heißt das, die Wirklichkeit ist gekennzeichnet durch Wahrscheinlichkeiten des häufigen oder weniger häufigen Vorkommens, oder wie ist das?
Genau, Frequentismus ist die wichtigste empiristische Deutung der Wahrscheinlichkeit, laut der die Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit definiert wird. Man schaut also sozusagen, was in der Realität passiert, das sind die Häufigkeiten, das ist das, was man empirisch festlegen kann und das wäre dann die Wahrscheinlichkeit.
Der Überbegriff ist dann Wahrscheinlichkeit. Und wie hat man sich das vorzustellen? Untersucht er dort Kalküle? Leitet er etwas ab oder bezieht er sich auf die Praxis der Wahrscheinlichkeitsrechnung und reflektiert dann darüber?
Der Ansatz von Zielsel ist in einem gewissen Sinne sehr ursprünglich philosophisch, weil man merkt ein Staunen. Und das Staunen betrifft die Tatsache, dass das Gesetz der großen Zahlen sagt, ja, in der Realität, die Häufigkeiten, die wir in der Realität beobachten, zum Beispiel wenn wir würfeln und so, Dauer oder bei Massenerscheinungen nähern sich diese Häufigkeiten an die mathematische Wahrscheinlichkeit. Die mathematische Wahrscheinlichkeit ist aber ein theoretisches Konstrukt, völlig unabhängig von der Empirie. Also hat Zielsel dieses Staunen, wie kann das sein, dass wir einerseits eine Theorie haben, andererseits haben wir die Empirie und die passen unglaublicherweise zusammen. Wieso? Wie sollen wir, also er hat so einen transzendentalen Ansatz. Was sagt, also wie muss die Natur sein, damit Theorie und Empirie so gut zusammenpassen.
Ja, ja. Ist das für die Wahrscheinlichkeitstheorie noch ausgeprägter als sonst für die Technik und Mathematik? Könnte man sagen, ich konstruiere eine Brücke auf dem Reißbrett und dann bestelle ich so und so viel Tonnen Beton und so viel Eisenbestandteile und so, und wunderbarerweise kann ich vorher ausrechnen, wie viel ich davon brauche, und dann steht die Brücke. Ist das analog zu dem, was mit der Wahrscheinlichkeit passiert, oder ist die Wahrscheinlichkeit sozusagen noch erstaunlicher?
Nein, es ist analog, und ich glaube, dass Zielsel sogar ein Beispiel mit einer Brücke macht, genauso wie du, wenn er erklärt, also am Anfang des Buchs erklärt er, was mit Anwendungsproblem zu verstehen sei. Und das ist genau das. Er sagt, wir haben unzählige Theorien, diese Theorien können wir auch in der Praxis anwenden und das passt. Und wie kann das sein, wenn die Theorien unsere Konstrukte sind? Und das ist genau das, was er Anwendungsproblem nennt und das, was ich gesagt habe bezüglich des Gesetzes der großen Zahlen, ist nur ein Spezialfall von dem Allgemeinen.
Wenn man solche Fragen hat, kann man sich vorstellen, dass man es in der Versicherungsmathematik nicht allzu lange aushält, oder?
Genau, er hat nach einem Jahr dann aufgehört, als Versicherungsmathematiker zu arbeiten.
Und hat aber versucht, dann an der Universität Fuß zu fassen, nehme ich an,
ja.
Was aber nicht gelungen ist?
Nein, später hat er versucht, sich zu habilitieren. Das war, also das Anwendungsproblem ist 1916 erschienen. Er hat dann in den nächsten Jahren über den Geniebegriff gearbeitet und 1918 ein Buch zum Geniebegriff veröffentlicht. Und dann hat er weiter auf andere Art und Weise über diesen Begriff gearbeitet, und zwar historisch-soziologisch. Und er hat versucht, sich mit dieser Arbeit zu habilitieren. Also er hat es nicht geschafft, und ich glaube, der Hauptgrund ist, dass seine Arbeit über den Geniebegriff eben von der Methode her sehr Richtung eben einfach aus einer soziologischen, historischen Perspektive, eher aus einer philosophischen Perspektive.
Er hätte das in der Philosophie eingereicht.
Genau, genau. Und er wurde auch unterstützt von Schlick zum Beispiel, aber dann gab es einen Streit und es wurden auch Philosophen aus dem Ausland geholt, um ihre Meinung zu
damals
sagen.
Schon, damals
genau.
Schon.
Und jemand wie Cassirer hat gesagt, ja, diese Arbeit ist total wertvoll, ich habe so viel gelernt, das ist aus meiner Sicht absolut philosophisch. Und er hat sich dafür, also er hat dafür plädiert, dass Zielsel die Habilitation bekommt, aber die Mehrheit war trotzdem dagegen. Und dann hat Schlick damals, das war 1923 oder 24. Schlick hat Zielsel empfohlen, die Arbeit zurückzuziehen und so zu überarbeiten, dass es dann passt, den Erwartungen entspricht. Und da gibt es einen schönen Brief von Zielsel an Schlick, wo Zielsel sagt, nein, wenn das nicht passt, dann passt es halt nicht und ich werde die Richtung meiner Gedanken und meiner Forschung nicht ändern, weil das nicht passt. Also,
ja. Es ist ein kleines Licht, das damit auch auf Schlick fällt, den man ja nicht als einen Befürworter marxistischer Thesen oder Unterstützer aus der linken Ecke normalerweise wahrnimmt. An der Stelle hat er sich aber doch offensichtlich engagiert für jemanden, der diese Form von Forschung betreibt.
Ja, absolut. Zielsel war um einiges jünger als Schlick, war, könnte man sagen, Student bei Schlick und hat sich sehr interessiert für die Arbeiten Schlick zur Kausalität. Man sieht aus der Korrespondenz, dass sie beide dieses selbe Interesse haben, sehr stark. Und es gab gegenseitig eine große Wertschätzung. Nach dem Mord an Moritz Schlick war Zielsel auch derjenige, der, glaube ich, das wichtigste Nachruf geschrieben hat. Ja, da merkt man schon, dass Schlick, also seine Wertschätzung für Schlick.
Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, dass heutzutage, wenn man hört, jemand hat über den Geniebegriff geschrieben, assoziiert man vielleicht gar nichts oder was ein bisschen Sonderbares. Damals war das aber doch ein bisschen zugespitzter, weil Genie waren die großen Männer hauptsächlich, inspiriert, redegewaltig, einflussreich, gottbegnadet oder wie immer man das sagen soll, Phänomene der eigenen Art, großartige Menschen, die nicht in die Masse verschwinden können und die man feiern muss und die einen besonderen Status haben. Und das war das Ziel, gegen das es für Zielsel gegangen ist. Ne?
Ja, ja. Ja, Zielsel hat sehr subtil gesehen, wie, ich glaube, er schreibt das sogar explizit so, die Kehrseite der Menschenverehrung ist die Menschenverachtung. Implizit in diesem Genie, in dieser Verehrung des Genies ist die Verachtung für alle andere. Und da hat er auch eine gesellschaftliche, politische Gefahr gesehen, sehr früh, schon 1918.
Führer und solche Phänomene. Und eine Frage, die sich mir da auch noch stellt, von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Versicherungsmathematik zum Geniebegriff, gibt es da Übergänge? Ist das etwas, was einfach bei ihm neu auftritt? Lassen sich diese Entwicklungen nachvollziehen oder hängt das mit der Bildung zusammen, die du angesprochen hast, dass er so viele verschiedene Interessenstellen gehabt hat, dass er dann auch gewechselt ist von der einen zur anderen?
Die Brücke, man kann sehr wohl eine Brücke schlagen, denn im Buch über das Anwendungsproblem und das Gesetz der großen Zahlen gibt es einen ganzen Teil über das Begriffspaar rational-irrational. Zielsel verfolgt die Geschichte, die Ideengeschichte von diesem Paar durch die Geschichte der Philosophie, wobei man eben sieht, wie gebildet Zielsel ist. Und am Ende dieses Teils sagt normalerweise, also er sieht es für charakteristisch für die Philosophie, dass man als Ideal die Rationalisierung hat, so nennt er das. Also die Präzision einerseits, andererseits teilt aus seiner Sicht die Philosophie mit den Wissenschaften die Suche nach Korrelationen, im besten Fall nach Kausalverhältnissen. Und er sagt dann, ja, in der letzten Zeit gibt es aber Philosophen, und er meint ja Nietzsche, Boutroux, Bergson, die das Irrationale wieder, das eine Aufwertung des Irrationalen, also für diese Aufwertung plädieren, die das Irrationale als etwas Wertvolles sehen. Und ja, aus der Perspektive Zielsel ist das wie ein Verrat an der Philosophie. Und er sagt ganz klar in diesem Buch, das Anwendungsproblem, es ist ein Ideal der Philosophen, sowie der Wissenschaft, diese Rationalisierung. Das heißt, die Natur, die Realität an sich ist chaotisch, indeterministisch, könnte man sagen. Und sowohl die Philosophen als auch die Naturwissenschaftler versuchen in diesem Chaos, in dieser Brei, sagt er, Ordnung zu schaffen, zu finden. Felsen, er sagt, er will ein Feld, der Philosoph will Felsen finden. Unter anderem eben durch dieses Ideal der Präzision und der Suche nach Gesetzen. Und das ist genau das, was er selbst dann macht in den zwei Büchern über den Genie-Begriff. Zum Beispiel im ersten Buch macht er eine Analyse von dem Persönlichkeitskult. Er sagt, dieser Kult besteht aus einer Reihe von Überzeugungen. Und er arbeitet ein bisschen wie ein Chemiker. Er nimmt alles auseinander und sagt, die Überzeugungen sind folgende. 1, 2, 3, 4 werden aufgelistet und analysiert. Und im zweiten Teil des Buchs sagt er auch, ja, diese Verehrung des Genies hat psychologische Ursachen, biologische Ursachen, also Präzision und Suche nach Kausalgesetzen. Also das, was er im ersten Buch als Ideal herausgearbeitet hatte, praktiziert er also.
Aber er hat sich das irgendwie erdenklich schwerste Thema genommen, muss man dazu sagen, weil das hätte ein bisschen sanfter angehen können, wenn man gerade als Thema den Inbegriff dessen nimmt, was nicht rational ganz einzuholen ist und das versucht zurückzuführen auf entsprechende Gesetze, dann wird man sehr hart arbeiten müssen. Ich meine, die Richtung, die du jetzt ansprichst, erinnert an die Metaphysikkritik, nicht? Entlarvung der Scheinprobleme der Metaphysik durch Carnap, erinnert, denke ich, auch an Otto Neurath ein wenig, wo eben auch Attacken formuliert werden gegen den herrschenden Irrationalismus. Wieso kennt man das vom Neurath und vom Carnap besser als von Ziesel?
Ja, wahrscheinlich, weil Carnap und Neurath allgemein bekannter sind als Mitglieder des Wiener Kreises und als Autoren von sehr bekannten Büchern überhaupt. Während Ziesel, wie gesagt, unbekannt war und auch, was das Verhältnis zum Wiener Kreis betrifft, war ein problematisches Verhältnis. Ziesel war sehr skeptisch gegenüber der Zugehörigkeit zu Schulen oder so. Das schreibt er auch explizit. Und tatsächlich gibt es einige, die sagen, ja, Ziesel war eigentlich nie wirklich Teil des Wiener Kreises.
War er ein bisschen Eigenbrötler? Hat er seinen eigenen Kopf durchsetzen wollen?
Absolut. Ja. Und in der neueren Literatur sieht man das als Grund, warum seine Arbeiten so unbekannt geblieben sind. Die Rezeption war schwierig, weil er ist nicht leicht zu verorten. Er gehört zu keiner Schule, er gehört zu, auch die philosophische Position schwankt ständig. Er war Sozialdemokrat, aber auch gegenüber dem Marxismus kritisch. Er war im Umfeld des Wiener Kreises, aber gegenüber dem Wiener Kreis manchmal sehr kritisch. Also es war wirklich eigenartig.
Weil man muss ja sagen, der Wiener Kreis wird oft ein bisschen romantisch, im Nachhinein verklärend, als Opfer dargestellt. Aber gleichzeitig war es eine ziemliche Propagandamaschinerie. Nicht? Die haben zusammengehalten, die haben Programmschriften formuliert, die sind auch aufgetreten mit dem Vollbewusstsein, ihnen gehört die Zukunft, ihnen gehört die neue Zeit. Und was du jetzt sagst, passt irgendwie nicht ganz zu dem, was Ziesel mitgebracht hat, scheint.
Ja, ja. Wobei man auch sagen muss, gerade im Bereich der Propaganda war Ziesel schon näher am Wiener Kreis, weil er war im Vorstand des Vereins Ernst Mach und gerade dieses weltanschauliche, könnte man sagen, Programm hat er mit den anderen zusammen.
Er hat auch im Kampf publiziert.
Genau, das war eine Zeitschrift der Sozialdemokraten. Man merkt ungefähr ab der Mitte der 20er Jahre, dass Ziesel sich mehr und mehr politisch engagiert und dass er immer mehr Aufsätze in dieser politischen Zeitschrift publiziert, statt in den üblichen
Wissenschaften. Und da geht es um seine Forschungsergebnisse oder welche Themen macht er da? Versucht er für ein breiteres Publikum seine Ideen umzusetzen?
Interessanterweise gibt es fast nichts in diesen Aufsätzen über Geniebegriff oder über seine Forschungsergebnisse in diesem Bereich, sondern er bespricht also eigentlich sehr unterschiedliche Themen. Man könnte sagen, weltanschauliche Themen, zum Beispiel er kritisiert, also es ist sehr subtil, weil er veröffentlicht in dieser Zeitschrift der Sozialdemokraten, aber viele Aufsätze setzen sich kritisch mit einigen weltanschaulichen Positionen, gerade der Sozialdemokraten zum Beispiel, ganz im Sinne von Marx, kritisiert er das materialistische und das mechanistische Weltbild und er kritisiert auch den Determinismus.
Da wird er mit dem dialektisch-historischen Materialismus ein bisschen in Schwierigkeiten gekommen sein.
Genau, er hat einerseits geglaubt, ähnlich wie die Sozialdemokraten, also er war schon ein Vertreter der materialistischen Geschichtsauffassung und er hat sehr stark geglaubt, dass man auch im Bereich der Geisteswissenschaften zum Beispiel, also der Geschichte und der Gesellschaft, dass man Gesetzmäßigkeiten identifizieren kann, dass die Welt der Menschen sozusagen in der Hinsicht gar nicht so unterschiedlich ist oder prinzipiell nicht unterschiedlich von der Natur. Nur er hatte, da er wissenschaftstheoretisch so gut gebildet und reflektiert war, hatte er Probleme mit gewissen groben Auffassungen von Kausalität zum Beispiel, von Mechanismus, Determinismus. Und da sagt er immer, ja, also Vorsicht, also Kausalverhältnisse sind nicht immer so klar. Wenn man zum Beispiel Kausalverhältnisse identifizieren will zwischen Basis und Überbau, wie es so typisch ist, muss man aufpassen, weil es ist nicht immer so, dass man abhängige von unabhängigen Variablen unterscheiden kann. Und das ist nicht immer so klar. Also er hat in diesen Aufsätzen versucht, ein bisschen die wissenschaftstheoretische Naivität der durchschnittlichen Sozialdemokraten zu korrigieren ein bisschen.
Hat er da Zustimmung gefunden? Hat er da Kooperationspartner gehabt oder war das ein One-Man-Show?
Ja, nein, ich glaube, er war da auch ein Hagenbrötler.
Ja.
Ja, er setzt sich auseinander mit verschiedenen Richtungen des Austromarxismus, mit verschiedenen Ausprägungen, mit den Schriften von anderen. Er hat sich auch regelmäßig getroffen mit Bauer, mit Bauer und Neurath. Sie hatten so einen eigenen Kreis.
Das wäre ja ein Unterstützungsforum gewesen, nicht? Ja.
Genau.
Aber es ist nicht so weit gekommen. Er hat Volksbildung, nicht? Das Volkshochschulwesen in Wien war ja zu diesem Zeitpunkt sehr stark und ausgeprägt.
Er war sehr, sehr engagiert. Also nach dem Scheitern der Habilitation, damals war er zunächst Lehrer in der Schule, aber er hat sich dann den Schuldienst dann aufgegeben, um hauptberuflich in der Volksbildung tätig zu sein und dann später auch im Pädagogischen Institut, also für die Bildung von anderen Lehrern, für Philosophie und Physik. Also er war sehr, sehr engagiert politisch und gesellschaftlich im Rahmen des Roten Wiens. Und er hat auch, eben was die Publikationen betrifft, immer mehr in diesen eher politischen, gesellschaftlichen Zeitschriften und Zeitungen, auch Arbeiterzeitung und so, veröffentlicht.
Hat er im Wiener Kreis mal seine Sachen vorgestellt? Gibt es da Protokolle oder so, in denen er tätig geworden ist, wo man das nachvollziehen kann, wie das gelaufen ist, ob die Kollegen das irgendwie wahrgenommen haben?
Ja, es ist irgendwie so, es gab eine Tagung 1929 gerade über Wahrscheinlichkeitstheorie, organisiert vom Wiener Kreis, und die Gespräche und die Vorträge die auf dieser Tagung stattgefunden haben oder gehalten wurden, sind in der ersten Nummer von Erkenntnis enthalten, 1930. Und Zirzel hält keinen Vortrag, aber er diskutiert mit den anderen. Aber mit den anderen ist auch nicht ganz richtig gesagt, weil er diskutiert an den anderen vorbei und die anderen an ihm vorbei. Man sieht in dieser Diskussion wirklich sehr klar, wie er in einer anderen Welt ist. Er stellt zum Beispiel immer wieder die Frage, also er ist immer noch besessen von diesem Anwendungsproblem, und er stellt immer wieder die Frage, wie kann es sein, dass wir für die Zukunft erwarten, dass zum Beispiel die Häufigkeiten immer dieselben sein werden, wie kann man das rechtfertigen und so, und wie kann es sein, dass wir sicher sind, dass die Theorie auch die zukünftige Erfahrung, also der zukünftigen Erfahrung entspricht. Und es ist irgendwann klar, also er wird meistens ignoriert mit diesen Sorgen, und manchmal ist es auch klar, zum Beispiel aus den Antworten, kurzen Antworten von Mises und Reichenbach, dass solche Fragen aus der Sicht des Wiener Kreises einfach metaphysische Fragen sind. Also Zielse ist sehr verwurzelt in klassischen philosophischen Problemen. Manchmal hat er so auch ein bisschen einen kantischen Ansatz, obwohl er das a priori und so weiter ablehnt. Aber man spürt sehr klar diese klassische philosophische Bildung.
Aber für das, was du jetzt erzählst, hat er ja zumindest eine Zeit lang einen gehörigen Realitätssinn entwickelt, indem er dann aus Österreich weggegangen ist. Mit dem Einmarsch und mit der... schon vorher, nicht? Ist er schon vorher, vor dem Einmarsch, oder ist er erst nach dem... nach 38?
Er ist im April, November 38.
Aha, also nach dem Einmarsch ist er noch... rechtzeitig in die USA, zuerst nach England.
Zunächst nach London, ja.
Und dann in die USA. Also da hat er einen entsprechenden Realitätssinn bewiesen.
Ja, das schon. Er war auch das einzige Mitglied des Wiener Kreises, der politische Aufsätze, bevor er emigriert ist, hat er unter Pseudonym politische Aufsätze über den Nationalsozialismus so publiziert.
Das heißt, er wusste, was ihm blüht, obwohl absolut. Pseudonym wird wahrscheinlich aufgedeckt gewesen sein. Irgendjemand wird gewusst haben, wer das ist.
Ja.
Verräter sind häufig.
Ja, obwohl im Fall von Zirzel weiß ich nicht, ob das einen Unterschied gemacht hätte, weil er war sowieso jüdischer Abstammung und engagierter Sozialdemokrat für die ganze Zeit des Roten Wiens, also ganz offensichtlich.
Nichts wie weg. Und das hat er dann auch getan und ist in die USA mit großen Erwartungen oder nur notgedrungen?
Notgedrungen, absolut notgedrungen. Die schwierige Zeit ist schon vorher, eigentlich hat schon vorher angefangen, weil er natürlich auch unter der austrofaschistischen Regierung, infolge der austrofaschistischen Regierung beruflich, also er musste zurück in die Schule zunächst, dann wurde er nach dem Anschluss zwangspensioniert und dasselbe galt für seine Frau, die ebenfalls Lehrerin war, Gymnasiallehrerin für Deutsch und Englisch.
Sippenhaftung. Wurde gleich mitbestraft.
Ja.
Dafür, ja.
Genau. Wobei ich nicht weiß, ob die Frau auch jüdischer Abstammung war. Ella Breuer hat sie geheißen. Kann sein. Und die Frau hat schon in Wien dann infolgedessen eine sehr schwere Depression entwickelt. Es gibt einen Text von Sohn von Edgar Zirzel und Ella Breuer, Paul Zirzel, der dann ein ziemlich renommierter, erfolgreicher Physiker geworden ist, indem er sich erinnert an diese Zeit. Die Frau von Zirzel also hatte eine Depression, er musste schauen, dass sie trotzdem schaffen zu fliehen. Er hat den Sohn zunächst geschickt nach London, weil es war einfacher. Und dann hat er geschafft, mit seiner Frau auch nach London zu fahren. Dann haben sie ein Visum für die USA gebraucht. Paul Zielsel beschreibt, wie schwierig das war, weil die Frau von Zielsel war schwer depressiv und damals war das ein Grund für ein Visum, das Visum zu verweigern. Also er beschreibt, wie Edgar Zielsel Medikamente, seiner Frau Medikamente verabreicht, damit sie so halbwegs ausgeglichen in dieses Amt mitkommt. Dann haben sie ein Visum bekommen und dann sind sie in die USA. Aber es gab, ich glaube nicht, dass Zielsel sehr positive Erwartungen hatte. Das war absolut.
Seine Sachen hat er mitgenommen, nicht? Die Materialien hat er von Wien mitgenommen. Das konnte er geregelt transferieren und hat dann weitergearbeitet an seinen Sachen.
Genau. Er ist in die USA gekommen mit zwei großen Projekten. Ein Projekt war eben über die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft und das andere war über die Entstehung und Entwicklung des Begriffs von Naturgesetz. So wie er die Projekte beschreibt, zum Beispiel in den Anträgen um Förderungen zu kriegen, finanzielle Mittel zu kriegen für die Forschung, scheinen diese Projekte schon eine gewisse Reife erreicht zu haben. Und das bedeutet auch, dass Zielsel schon sehr viel recherchiert hatte in Wien, weil das war seine Methode, Datensammlung war sehr, sehr wichtig. Aber interessanterweise kommen diese zwei Themen so nicht wirklich vor in der Wiener Phase. Also diese zwei Projekte tauchen für uns, zumindest aus unserer Perspektive, so plötzlich in Amerika auf. Obwohl natürlich manche Ansätze, manche Themen anders behandelt wurden vorher. Also es gibt Spuren auch vorher. Aber so wie sie präsentiert werden, dann plötzlich 1939,
Und ja. Damit hat er aber ein bisschen Aufsehen erregt. Das ist dann der Grund, warum er in den USA bekannter ist, wie du gesagt hast, die Zielsel-These, die etwas zu tun hat mit der Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaften.
Genau. Ja, er hat in der Zeit zwischen 1939 und 1943 einige Papers veröffentlicht auf Englisch. Das war für ihn gar nicht so einfach, weil er die Sprache am Anfang nicht so beherrschte. Und was die Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft betrifft, hat er die These vertreten, dass die neuzeitliche Wissenschaft entstanden konnte infolge der Entwicklung des kapitalistischen Systems. Und zwar deswegen, weil infolge des Kapitalismus die Technik so wichtig geworden ist. Und Technik heißt auch, heißt eine Aufwertung der manuellen Arbeit, der technischen eben Fähigkeiten. Und das
Im
heißt.
Gegensatz zum Genie.
Genau. Ja. Das heißt, die Kluft, die es vorher gab zwischen gebildeten Denkern, die sich nur mit Theorie beschäftigt haben, und Handwerkern, die in der Gesellschaft auf einer niedrigeren Ebene waren, diese Kluft ist dann verschwunden dank dieser Entwicklung der Wirtschaft und der Technik.
Sehe ich das jetzt richtig? Dass zugespitzt gesagt, nachdem es Dampfmaschinen gibt, nachdem es Ingenieure gibt, die Straßenbahnen und Eisenbahnen bauen und das die Infrastruktur für den Kapitalismus maßgeblich beeinflusst, sind es sozusagen diese Art von Menschen, die durch das Wirtschaftssystem und dann eben auch durch die Erfolge der technischen Anwendung in den Vordergrund gerückt werden. Also das sind ein bisschen auch die Ingenieure, es fällt mir jetzt nur ein, über die der Robert Musil sich auf der anderen Seite einigermaßen lustig macht immer. Ne?
Ja, aber es waren nicht nur Ingenieure, sondern Zielsel bezieht sich auch auf Mediziner oder Künstler, Es geht vor allem eben darum, dass sich die Denkarbeit mit der manuellen Arbeit treffen kann, weil es sogar gefördert wird wegen der wirtschaftlichen Entwicklung.
Also auch ein Abgesang auf die Eliten, also auf die feudalistisch und spätfeudalistisch noch etablierten Gesellschaftsstrukturen, was ja zur Essenz des Kapitalismus gehört, dass das ausgehöhlt und untergraben wird. Und das würde für die Wissenschaft, das würde ein Antrieb sein für die neuzeitliche Wissenschaft.
Genau, genau. Der Kapitalismus bringt mit sich auch eine neue Kultur. Also Zielsel hat sich auch schon in der Wiener Phase sehr beschäftigt mit gesellschaftlich kritischer Arbeit, Analyse der Kultur. Und diese neue Kultur des Kapitalismus ist weltlich. Er interessiert sich für Kausalverhältnisse, weil man Maschinen bauen muss, ist säkularisiert, ein säkularisiertes Denken, sehr empiristisch orientiert. Und das ist auch, was den Kern des wissenschaftlichen Denkens der Wissenschaft ausmacht.
Also da hat er seine politisch-sozialdemokratische Einstellung zu synthetisieren vermocht mit seinem Interesse für Wissenschaft, Wissenschaftstheorie, Wissenschaftssoziologie auch. Ne?
Genau.
Zu einem Zeitpunkt, wo es noch keine Wissenschaftssoziologie gegeben hat.
Genau. Ja. Aber es ist interessant, dass also die politische Seite der Arbeitszielsel, auch der soziologischen, gesellschaftskritischen Arbeitszielsel, die in der Wiener Phase so offensichtlich war, verschwindet dann in Amerika. Also man sieht auch in Archiven, auch in seinen Curricula zum Beispiel, er erwähnt gar nicht, dass er zwangspensioniert wurde aus politischen Gründen, und alles, was politisch ist, verschwindet.
Er hat natürlich für linke Gedanken in den USA nicht sehr viel Anregung bekommen, würde ich sagen.
Genau.
Da haben extra die Ansprechpartner gefehlt. War vom Wiener Kreis, wer war es vom Wiener Kreis sonst in den USA? Reichenbach, ist der später gekommen?
Frank, Feigl, glaube ich auch.
Feigl, ja.
Reichenbach ist später gekommen, weil er war vorher in der Türkei, oder?
Ach so, glaube ich. Also es waren nicht viele, es war keine Einflussgruppe Wiener Kreis in den USA, das hat es nicht gegeben.
Nein, die erste Person, an die sich Zielsel gewendet hat in den USA, also in New York, war Horkheimer.
Wirklich?
Ja. Weil er natürlich nahe.
Ja.
Dieser Institute for Social Research hatte, und da war die soziologische Perspektive und Forschungsmethode von Zielsel natürlich, hat sehr gut gepasst.
Gibt es dort Unterlagen?
Ja, es gibt, es wurde Material gefunden im Horkheimer Archiv, diese Forschungsprojekte von Zielsel, diese Entwürfe und Curricula und Briefe an und von Horkheimer, also ein bisschen Korrespondenz. Das Institut von Horkheimer konnte sich finanziell nicht leisten, anscheinend Zielsel eine richtige Anstellung zu geben, aber hat ihn sehr unterstützt auf der Suche nach finanziellen Mitteln. Herr Zielsel hat immer wieder Förderungen bekommen zwischen 39 und glaube ich 43, obwohl nach 41 ist es immer schwieriger geworden. Er hat dann Anstellungen gefunden an Colleges nur für Frauen, so weiblich.
Physikunterricht wahrscheinlich, Mathematik, genau, solche Sachen. Ne?
Genau.
Und einen Rockefeller-Support hat er bekommen dann auch. Ne?
Ja.
Aber wenn man das hört, dann muss man sich das auch ein bisschen ausbuchstabieren, dass er zu Horkheimer gegangen ist. Und wenn man Horkheimer, Adorno, Dialektik der Aufklärung, Kritik des Positivismus im Auge hat, dann kann man ein bisschen ermessen, wie vielgestaltig und auch ein bisschen unklar orientiert die Lage der Emigration dort gewesen ist. Ne?
Ja, ich glaube, dass man manchmal wie auch Neurath irgendwo auch sehr schön schreibt, dass man Polarisierungen und Dualismen sucht, so, wo die Situation ein bisschen komplizierter ist. Ich kenne das aus meiner Forschung über Determinismus, Indeterminismus. Das ist als Gegensatzpaar bekannt, als ob man nur diese zwei Positionen haben könnte. Und in Wirklichkeit gibt es sehr viele Nuancen und ganz wichtige auch und verschiedene Positionen. Und der Zilse zum Beispiel war zwar Rationalist, aber auch Indeterminist zum Beispiel.
Das ist halt, wenn wir hier über gesellschaftliche Hintergründe reden, wage ich jetzt nochmal die kecke These, dass das etwas mit unserer Demokratie zu tun hat, weil Parteien kann man auch nicht drei auf einmal wählen, das ist ungültig. Man muss eine wählen oder die andere und so stellen sich die Parteien auch dar und damit gehen die Zwischentöne verloren. Ne?
Genau.
Oder sie werden dann als Kompromiss eher ja, sowohl gefeiert als auch kritisiert. Ein Thema, das wir jetzt noch nicht genau besprochen haben, obwohl du es angesprochen hast, ist die Naturgesetze.
Ja.
Da kommt es noch einmal um die Metaphysik nicht herum. Ne? Weil die Naturgesetze sind so in der Richtung, in der Zilser das betrachtet, sind die Erben der Schöpfung Gottes.
Ja, das war in der damaligen Diskussion auch so und zwar schon sehr früh. Es gibt eine Debatte im Parlament 1907 über die Gesetzmäßigkeit des Universums. Das muss man sich vorstellen, im österreichischen Parlament, wo die Sozialdemokraten natürlich die These vertreten, alles geschieht nach Gesetzmäßigkeit und das soll dann die Keule werden, um Aberglauben, Religion und so weiter abzulehnen. Und ja, man soll auch berücksichtigen, dass ich glaube 1907 auch die Enzyklika von Papst Pius X. war gegen den Einfluss der modernen Wissenschaft auf die Gesellschaft. Also diese Naturgesetze standen wirklich Mitte in einem weltanschaulichen und auch wirklich politischen, was man sich heute nicht so gut vorstellen kann, Kulturkampf. Und der Glaube an Naturgesetze war ein ganz wichtiger Punkt in dem Streben nach der Säkularisierung der Gesellschaft, Modernisierung der Gesellschaft. Das war verwoben mit politischen Themen wie Chancengleichheit, Demokratie, Gleichstellung, Frau und Mann, solche ganz politische Sachen.
Biologismus, würde man heute sagen, Rassismus, also die Vorbestimmung des Schicksals und der Fähigkeiten einzelner Personen, Personengruppen durch Naturgegebenheiten, die man nicht ändern kann. Ne?
Ja, aber interessanterweise war Zilsel in einem Bereich, wo man an dieser Gesetz appelliert hat, um genau die gegensätzliche politische Richtung zu fördern.
Das musst du erklären.
Ja, in dem Sinne, dass man versucht hat, eben die Welt so säkularisiert und rationalisiert und rational zu sehen. Das heißt, alles, was Offenbarung, Tradition, Sitten und so weiter sind, das gilt sozusagen nicht mehr. Da muss man sich jetzt rational neu damit beschäftigen. Und dann ist zum Beispiel sieht man plötzlich keinen Grund, warum Frauen und Männer anders behandelt werden sollen.
Also da sind Naturgesetze etwas Aufklärerisches, sehe ich das jetzt richtig?
Absolut, ja.
Aha, das hat sich mittlerweile ein bisschen geändert.
Genau.
Ja, ich hab in dieser Intervention, die ich jetzt gerade gemacht habe, hatte ich mehr den Wittgenstein im Auge, der im Traktat ganz einfach schreibt, Naturgesetze gibt es nicht. Mhm. Weil Naturgesetze sind einfach Häufigkeiten, würde ich mal sagen. Es gibt nicht diese Rationalität, die quasi an der Stelle dort, wo Gott einmal die Schöpfung schön geordnet hat, jetzt die Vernunft setzt und der Vernunft die Aufgabe zuschreibt, alle die Regelmäßigkeiten der Abläufe fair und rational zu verteilen. Mhm. Also die ermäßigte Position des von jemandem, der sagt, aber es hat doch eine Ordnung, die Gesellschaft und die Welt, das Universum hat seine Regelmäßigkeit und wir können es jetzt nicht mehr auf Gott zuschreiben, sondern wir schreiben es der Vernunft, einer Vernunft zu. Das ist ja in einem nächsten Schritt dann wieder problematisch geworden, weil man, gerade wenn man sowas nimmt wie die Dialektik der Aufklärung, auch gesehen hat, wie Vernunft an dieser Stelle ein sehr fragiles Ding ist und selber nicht gefeit gegen Abbrüche und sogar selber die Katastrophen zum Teil hervorruft. Das ist die weitere Geschichte. Ja. Und insofern ist aber wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der Zinsel noch an einer Stelle operiert hat, wo die Naturgesetze verstanden worden sind als die vernünftige Art und Weise, die Ordnung der Welt sich zurechtzulegen.
Genau, genau. Zinsel wäre ein Stück weit mitgegangen mit der Kritik an Glaube, an Gesetzen und Vernunft, in dem Sinne, dass es ihm immer wichtig gewesen ist zu sagen, man soll aber nicht dann kein naiven Materialismus vertreten und auch kein Mechanismus und man soll auch nicht an den Determinismus glauben, dass alles bis ins Detail nach dem Schema Ursache-Wirkung passiert. Das ist aus der Sicht Zielsels ebenfalls so eine Art Dogma oder Aberglaube oder etwas, was man mit Religion vergleichen könnte. Für Zinsel war sehr wichtig, den Begriff, den Kausalitätsbegriff zu schwächen und sagen, es gibt nur statistische Gesetzmäßigkeiten, es gibt nur Tendenzen, die man identifizieren kann. Und das war wichtig, weil dann in einem weiteren Schritt konnte er sagen, die gibt's auch in der Geschichte und auch in der Entwicklung der Gesellschaft. In dem Moment, wo man von der Gesetzmäßigkeit nicht mehr diese deterministischen Züge verlangt, die Gesetze zum Beispiel in der Physik haben, das ist auch ein Vorurteil. Und Zinsel sagt, nein, das stimmt nicht, in der Physik sind Gesetze auch statistisch und so. In dem Moment, wo man von den Gesetzen sozusagen nicht mehr so viel verlangt, dann öffnet sich den Raum, um die Gesetzmäßigkeit auch im gesellschaftlichen und historischen Bereich zu finden.
Du hast jetzt eine Kohärenz in der Arbeit von Zinsel gerade dargestellt, die ja ganz eindrucksvoll ist und von der her man einiges in Frage stellen kann, was wir vorher gesagt haben, darüber, dass man nicht recht weiß, in welche verschiedenen Richtungen das geht. Insofern hoffe ich, dass diese Sicht auf Zinsel eine Zukunft hat. Danke sehr für das Gespräch.
Sehr gerne, sehr gerne.